Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Um es mal vorsichtig auszudrücken, es läuft nicht alles optimal in Sachen Pandemiebekämpfung. Es droht statt Lockerung Lockdown-Verlängerung. Impfstofflieferungen verzögern sich. Und dann tut das Coronavirus auch noch das, was Viren gemeinhin tun: es mutiert. All das insgesamt führt dazu, dass das Unverständnis gegenüber den Maßnahmen wächst und dass sich immer mehr Menschen auch und vor allem in den sozialen Netzwerken radikalisieren. Untersucht hat das Politikwissenschaftler Josef Hollenburger. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die schleppenden Maßnahmen und das mutierende Virus, das dürfte ausreichend Stoff sein für diverse Verschwörungserzählungen. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen?
Im Moment kursieren sehr viele Verschwörungserzählungen um das Thema Impfen. Da gibt es sehr viele Falschinformationen, da gibt es vermeintliche Todesfälle, die da dokumentiert werden, da gibt es sehr emotionalisierte Neuigkeiten. Insbesondere auf der Plattform Telegram findet man da sehr viele Falschinformationen.
Auf der anderen Seite nehmen die öffentlichen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen ab. Inwieweit sind das sozusagen kommunizierende Röhren? Inwieweit finden diese Proteste dann immer mehr im Verborgenen statt?
Dass die Demonstrationen jetzt im öffentlichen Raum so ein bisschen abnehmen, liegt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Witterung. Also das war ja im Sommer einfach nochmal eine andere Hintergrund, wie man vielleicht mehr Menschen auf die Straße bekommen hat. Im Moment ist da noch sehr viel dieser Bewegung im Internet zu sehen, im digitalen Raum. Ich erwarte aber, dass sich das jetzt mit Frühjahr vielleicht wieder ein bisschen ändern könnte und die Demonstration auch wieder im öffentlichen Raum stattfinden könnte. Zumindest war das angekündigt worden gestern von dem Initiator der Querdenken-Bewegung zum Beispiel.
Aber welche Gefahren resultieren daraus, wenn die Szene sich jetzt sozusagen zurückzieht in den digitalen Raum?
Das eine ist das Befeuern eben mit diesen Falschinformationen, die ich gerade genannt habe. Die Falschinformationen über die Impfung sind durchaus in der Lage, da Menschen zu radikalisieren und dann eben auch Auswirkungen in der, ich nenne es mal, Realität zu zeigen. Wir haben zum Beispiel in den USA gesehen, dass Menschen, die diese Falschinformationen aufgenommen haben und an den Impfzentren gearbeitet haben, Impfstoffe vernichtet haben, weil sie meinten, das wäre Gift. Und Ähnliches könnte ich auch befürchten, dass es in Deutschland der Fall sein könnte. Also zunehmende Radikalisierung, die entsprechend auch Auswirkungen dann vor Ort, zum Beispiel in den Impfzentren, sich zeigen.
Macht es tatsächlich Sinn, wenn YouTube beispielsweise explizit Kanäle sperrt, über die solche Verschwörungserzählungen verbreitet werden? Heißt, wertet man einen solchen Kanal dann nicht nur auf und füttert die Promis der Szene?
Tatsächlich meint das ja Deplatforming, also das Löschen von Inhalten auf größeren Plattformen. Und das hat sich gezeigt, ist wirksam. Die Falschinformationen, die sich vorher immens verbreiten konnten, gerade auf YouTube, nahmen extrem ab. Es gibt immer einen kleinen Teil, der sich dann mehr radikalisiert und vielleicht auf Plattformen zurückzieht, die das nicht machen, wie eben zum Beispiel Telegram. Aber ein Großteil der Menschen erreicht dann einfach schlicht diese Falschinformationen nicht. Deswegen halte ich es für eine legitime Maßnahme, solche Informationen auf großen Plattformen zu löschen.
Und welche Reaktionen haben Sie da zuletzt beobachtet?
Ja, eben diese Radikalisierung in den kleineren Gruppen, die muss beobachtet werden, die muss auch vom Staat genau verfolgt werden. Gerade wenn es darum geht, dass es zum Beispiel mögliche Angriffe auf Impfzentren geben könnten, dann muss der Staat auch vorbereitet sein und die Personen in den Impfzentren zum Beispiel personell unterstützen, polizeiliche Schutz da garantieren. Das ist, glaube ich, wichtig von Seiten des Staates.
Die Welt berichtet darüber, dass zunehmend Kinder von den Verschwörungsideologen agitiert werden. Auf was müssten Eltern da besonders achten, wenn sie ihre Kinder davor schützen wollen?
Das ist tatsächlich schon länger so, dass gerade zum Beispiel von Querdenken, dieser Demonstration, Kinder sehr in den Vordergrund gerückt werden. Man hat auf nahezu jeder Demonstration Beiträge von Kindern gesehen auf der Bühne. Es gab auch Demonstrationen vor Schulen, da auch immer mit dem Bedarf, groß zu emotionalisieren, weil das Thema Kinder natürlich ein möglicher Emotionalisierungsfaktor dann nochmal ist. Was Eltern da machen sollten, ist zum einen aufmerksam sein, wo sich die Kinder zum Beispiel auch im digitalen Raum herumtreiben. Aber wir bemerken, dass vor allem dort die Kinder nach vorne geschoben werden, wo die Eltern quasi Kinder auch politisieren. Also die Kinder sind da oft nicht freiwillig nach vorne gegangen, sondern wurden gerade von den Eltern dazu genötigt, auf die Bühne zu gehen oder über die Eltern da auch politisiert.
Die Zustimmung der Deutschen zu den zentralen Maßnahmen der Corona-Eindämmung sinkt derzeit. Das zeigen die regelmäßigen Umfragen des Bundesinstitutes für Risikobewertungen. Was erwarten Sie demzufolge für die kommenden Wochen?
Die kommenden Wochen werden hart. Wir haben ja jetzt schon länger eine Situation eines leichteren Lockdowns mit dem zunehmenden Mutieren des Virus und weiteren Einschränkungen. Wird es auf jeden Fall eine stärkere Emotionalisierung für alle Personen, die darunter leiden. Es ist ja auch zum Beispiel ganz oft so, dass Personen, die jetzt eigentlich im Homeoffice arbeiten müssen, zusätzlich noch Kinderbetreuung machen müssen. Das nimmt alle mit. Das wird eine Herausforderung. Aber die Antworten in Verschwörungserzählungen zu suchen, davor warne ich dringend. Das liefert leider keine Antworten auf das Virus.
Auch in meinem Bekanntenkreis befinden sich Menschen, die immer wieder höchst zweifelhafte Videos teilen. Wie gehe ich damit am besten um?
Wichtig ist da vor allem der Widerspruch. Es ist natürlich naheliegend, wenn man so ein Video zugeschickt bekommt, dass man dann erstmal wahrscheinlich genervt die Augen verdreht und nicht antworten will. Aber tatsächlich ist das oft das Falsche. Wichtig ist zu äußern, dass man dem nicht zustimmt. Das ist ein erster Schritt, wie man dem entgegnen kann. Und dann auch gerne die Diskussion suchen, aber irgendwann auch wissen, wann man die abbrechen muss. Weil, das ist auch eine Erkenntnis mit VerschwörungsideologInnen, lohnt sich oft eine Diskussion nicht, weil man sie gar nicht überzeugen kann.
Wenn Sie sich jetzt wissenschaftlich damit beschäftigen, und sich auch den ganzen Tag damit beschäftigen, wie sehr verändert das auch Ihre eigene Wahrnehmung?
Ja, das ist tatsächlich auch immer eine Frage, wie geht man mit dem Forschungsgegenstand um, gerade wenn es einer wie in dem Fall doch sehr problematischer, wie ich es mal bezeichnen würde, Inhalt ist. Es ist da immer wichtig, auch einen Ausgleich zu finden, irgendwas zum Durchatmen zu finden. Da lohnt sich auch mal einfach ein Blick auf Katzenvideos und Ähnliches im Internet, um da wieder runterzukommen.
Oder ein gutes Buch lesen.
Genau, genau.
Wie groß ist die Gefahr, dass man am Ende ja selber Anhänger einer solchen Verschwörungsideologie wird?
Ich glaube, das ist eigentlich eher ein kleines Risiko, dass man da selbst anfällig wird, das zu glauben. Tatsächlich muss man immer einen kritische Distanz dazu halten, muss sich ja selbst auch laufend informieren über den aktuellen medizinischen Stand. Aber man hat dann schon eine Distanz dazu auch aufgebaut und weiß, wie man das einschätzen kann. Ich glaube, dass ich da in dem Moment nicht mehr so stark darin verfangen werden könnte.
Ist die Bundesregierung schon an Sie herangetreten und hat mal gefragt, was Sie so erforschen und ob man das in irgendeiner Form auch weiter nutzen kann?
Es gibt immer den Austausch mit unterschiedlichen, vor allem zivilgesellschaftlichen Akteuren, insbesondere im Umgang mit den Demonstrationen. Es gab auch punktuell schon einen Austausch mit Behörden, insbesondere wenn es dann um Strafverfolgung oder Ähnliches ging. Aber das war bis jetzt noch nicht im großen Stil so. Allerdings gibt es immer mal wieder Punkte, über die man sich austauschen könnte, wo dann auch das gegenseitige Gespräch gesucht wird.
Was war das zuletzt? Ging es da auch ums Impfen?
Zuletzt habe ich vor allem nochmal den Kontakt zu Behörden gesucht, weil ich gerade befürchte eben, dass die Falschinformationen zu Impfen ein großes Problem sein könnten in der Impfstrategie und bin da auch im Austausch, wie man damit umgehen könnte.
Verschwörungsmythen über Corona, Beobachtungen dazu von Politikwissenschaftler Josef Hollenburger. Herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.